Grüß Gott, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu unserem Beitrag zum Big Day 2012. Unser Thema ist Unternehmensdaten über SharePoint, Exchange und Lync mit Office 365 On-Premise bereitzustellen, Lösungen entsprechend bereitzustellen. Ich darf den Nahed vorstellen. Lieber Nahed, du bist von der Hatterhead Productivity Solutions GmbH und dort der Geschäftsführer, hast also quasi 20 Jahre oder fast mehr Erfahrung im IT-Projektbusiness, mehr als 20 Microsoft-Zertifizierungen und bloggst erfolgreich auf Office 365 Blog.at und SharePoint 2010.at.
Ja, und ich möchte Leo Faltus vorstellen von Microsoft Österreich. Der Leo ist seit September 2005 bei der Microsoft und dort aktuell als Business Development Manager für die Online Services tätig und war früher Partner Technical Advisor. Und Leo, auch da vielen Dank für deine Unterstützung an den Partnern, damit wir also technisch auch wirklich am Vordermann sind. Ja. Ich möchte ganz kurz noch auf diesen Hashtag hinweisen für die Big Day 2012. Da gibt es einen eigenen Twitter-Kanal, wo wir also natürlich auch laufend posten und Sie nach der Session auch 30 Minuten lang im Networking-Bereich uns entsprechende Fragen stellen können. Und der Leo und ich werden also hier entsprechend Rede und Antwort stehen. Und Leo, let's walk. Ich würde vorschlagen, stell einmal ganz kurz die Agenda vor.
Okay, let's roll mit der Agenda. Folgende Punkte haben wir für Sie vorbereitet. Einerseits Hybrid-Szenarien, Office 365, Hybrid-Szenarien On-Premise und Cloud und die entsprechenden Architekturen. Dann weiterer Punkt, CRM Online, SharePoint und Online verbinden. Dann Mobile-Devices-Integration, also iPhone, BlackBerry, iPad etc. Und dann ganz wichtig, wahrscheinlich ein Highlight des heutigen Tages, die Business Connectivity Services mit und ohne Azure in SharePoint Online. Und zum Abschluss noch eine kleine Draufgabe zum Thema Web Content Management mit Office 365. Gut, wir wollen konkret werden. Erster Punkt, Architektur und Zusammenspiel. Verschiedene Szenarien. Szenario Nummer 1, Office 365, Architektur für Klein- und Mittelbetriebe. Hier empfehlen wir im Prinzip einen nur Cloud-Ansatz. Das heißt also, alle intelligenten Anwendungen, wenn ich so sagen darf, in der Cloud, das heißt SharePoint Online, Lync Online, Exchange Online in der Cloud, wenn denn ein Hybrid-Szenario dann in Verbindung vielleicht mit dem Small Business Server Essentials, wo wir Active Directory, File and Print On-Premise haben und die eben erwähnten intelligenten Anwendungen in der Cloud.
Gut, kommen wir zum Enterprise-Modell für größere Kunden oder größere KMUs. Dort sieht es so aus, dass wir also ein sogenanntes Hybrid-Lösungsszenario anbieten können. Dies bedeutet, dass wir also einerseits Informationen aus der Cloud mit Office 365 mit Systemen On-Premise verbinden können. Wie Sie es hier also unter Punkt 1 sehen, haben Sie vielleicht den eigenen SharePoint-Server, Ihren eigenen Exchange-Server bei Ihnen im Rechenzentrum, vielleicht auch ein NetApp-Storage dazu und gleichzeitig vielleicht die Möglichkeit, der Leo wird dann ein sehr gutes Szenario bringen, um in Projekten zusammenzuarbeiten mit Externen, könnten wir zum Beispiel SharePoint Online aus Office 365 verwenden und natürlich die nahtlose Integration der Clients in beide Welten. Auch da haben wir heute einige Beispiele mitgebracht. Ich glaube aber, der Cloud-Only-Ansatz ist sehr ideal für sehr kleine Unternehmen und im größeren Bereich sind wir also hybrid tätig, wo wir das Beste oder die besten Zuckerl aus beide Welten also hier entsprechend nutzen und verwenden können.
Um gleich konkret zu werden, wie sieht das also am Beispiel von Exchange aus? Was geht hier im Hybrid-Ansatz und was geht nicht? Also was geht? Im Prinzip haben wir einen fast vollständigen Befehlsvorrat, sowohl on-premise genauso wie auch in der Cloud und im Hybrid-Szenario. Wir haben also eine nahtlose Interaktion zwischen on-premise und Cloud-Mailboxen. Wenn ich meine Mailbox on-premise habe und sie freigeben möchte an jemanden, dessen Mailbox in der Cloud ist, dann funktioniert das genau auch umgekehrt. Wir haben auch eine wunderbare Migrationslösung zwischen on-premise und Cloud. Wenn eine Mailbox, die momentan vielleicht on-premise ist, in die Cloud gemoved werden soll, dann geht das mit Drag and Drop. Was geht nicht? Delegator and Delegate Szenarien gehen nur, wenn also beide Mailboxen, also quasi Chef und Admin, auf entweder der Cloud sind oder on-premise sind. Dann haben wir also keine Migration von Send As für Non-Mailbox Recipients. Wir haben keine Multi-Forest-Szenarien, das muss man dazu sagen, und wir haben keine öffentlichen Ordner, aber dafür haben wir genau genommen SharePoint, beziehungsweise natürlich auch wieder SharePoint Online.
Ja, bei den Public Folder möchte ich noch kurz erwähnen, es gibt von EVPoint ein Migrationstool. Wir als größter EVPoint-Partner in Österreich bieten Ihnen hier Migrationen von Public Folder Richtung SharePoint und SharePoint Online in Office 365 entsprechend an. Aber bleiben wir beim Thema Exchange und schauen uns dort also im Detail die Exchange-Hybrid-Lösung an, wie sowas ausschauen kann. Sie sehen rechts oben den Bereich Exchange Online mit den verschiedenen Servern im Rechenzentren, in den Rechenzentren der Microsoft. Und jetzt gibt es verschiedene Kombinationsszenarien im hybriden Bereich. Das eine ist, dass wir einerseits, Leo, vielleicht ein gemeinsames Adressbuch verwenden wollen. Dazu gibt es die Funktionalität des Directory Syncs. Der Leo und ich haben das letztes Jahr bei unserem Office 365 Vortrag zur Genüge behandelt. Aber das benötigen Sie, um also das Active Directory über Directory Sync mit jenem aus der Cloud entsprechend zu synchronisieren. Ein sogenannte One-Way-Synchronization wäre das. Ja. Wenn wir aber ein Single Sign-On-Erlebnis haben wollen, das heißt, wir locken uns in unserem Computer ein, on-premise, und wollen uns in der Online-Welt nicht noch einmal anmelden. Dazu gibt es die Active Directory Federation Services, auch letztes Jahr vorgestellt. Mit denen können wir also eine Single Sign-On-Experience schaffen, dass der User also nahtlos zwischen der Online-Welt und der On-Premise-Welt sich also entsprechend bewegen kann, auch im Exchange-Umfeld. Ja. Wer aber dann die Connectivity-Richtung der On-Premises haben will, braucht auf jeden Fall einen eigenen Exchange-Server mit einer CAS oder entsprechenden Hub-Rolle. Und das Schöne dabei ist, weil Sie einen zusätzlichen Server brauchen, diesen Server kriegen Sie von Microsoft geschenkt und der ist kostenlos in der Exchange Online Subscription entsprechend drinnen. Und dieser Server ermöglicht mir also Kalender-Sharing-Funktionalitäten zu nutzen, dass der Kanal zwischen der Online-Welt und dem Exchange On-Premise auch entsprechend sicher ist und natürlich die Möglichkeit, dass wir granular zwischen diesen Welten jederzeit die Mailboxen hin und her moven können. Also so viel zur Hybrid-Umgebung von Microsoft Exchange und Exchange Online, wie man das also entsprechend vermitteln kann. Aber Leo, ich glaube auch ein sehr interessantes Thema ist SharePoint und ich möchte hier gleich noch anmerken, die SharePoint-Lösung ist nicht perfekt integriert, das macht aber nichts, weil wir haben ein paar Möglichkeiten, das scheinbar also wirklich sehr gut zu integrieren. Ja. De facto ist, wir brauchen zwei Welten. Das eine ist ein SharePoint in der Online-Welt, wenn du, Leo, vielleicht Office 365 spielst. Ja. Meine Welt, ich bin der On-Premise-Server SharePoint, wir verwalten einmal zwei unterschiedliche Farmen. Wir haben aber, das ist ganz wichtig zu wissen, eingeschränkten Funktionsumfang in Office 365. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Record-Center verwenden wollen, dann geht das in Online gar nicht und dann ist diese Hybrid-Kombination also ganz wichtig. Und auch zum Beispiel die Funktionalitäten der Performance Point Services, um Dashboards zu bauen, gibt es nur in der On-Premise-Welt und online noch nicht. Trotzdem wollen wir vielleicht online die Teams-Collaboration mit externen also hier am Boden bringen. Heißer Tipp bei den My-Sites oder bei den sogenannten User-Profiles ist es doch so, dass man die entweder online verwalten soll oder on-premise, also auf keinen Fall mixen sollte, obwohl ich natürlich eine einheitliche Oberfläche gestalten kann. Das heißt, egal wo der User sich bewegt und auf seine My-Site will, er kommt dorthin. Ich kann also hier einen sogenannten Redirector also verwenden, um in die richtige Welt also transferiert zu werden. Ja. Die Suche ist eingeschränkt auch. Im Endeffekt sind es zwei verschiedene Suchen, was aber kein Problem ist, weil wir eine sehr gute Integration haben. Das eine ist, dass wir also vielleicht mit zwei Search-Centern im SharePoint-Bereich arbeiten wollen. Eine in der Online-Wolke, eine also hier on-premise. Und wer das Ganze verbinden will auf einer Website mit zwei Fenstern, der kann das auch tun mit den sogenannten Client-Side-Federation-Funktionalitäten, wo Suchergebnisse dann entsprechend nebeneinander angezeigt werden. Aber Leo, was gibt es sonst noch so im SharePoint-Umfeld?
Oh ja, man, da gibt's schon noch einiges. Zum Beispiel genau das Extranet-Szenario, was ja nahezu aufgelegtes Szenario darstellt für die Kombination von SharePoint vielleicht on-premise mit SharePoint in der Cloud. Das Intranet mag vielleicht on-premise sein, aber das Extranet dann zum Beispiel in der Cloud, sodass Plattform geschaffen wird für den Dokumenten- und Datenaustausch zwischen Mitarbeitern innerhalb einer Organisation und deren Partnern, Kunden, Lieferanten oder Ähnlichen. Ja, wir haben dort also dann auch die Möglichkeit des Social Networkings, wir haben die Möglichkeit der Suche durch dieses Extranet-Portal. Wir haben also die Möglichkeit, dort die berühmten Teams-Sites anzulegen für eben die ständig wechselnden Teams, die möglicherweise im Extranet-Szenario möglich sind. Und wir haben also auch dort die 99,9%ige Uptime mit Service Level Agreement und Geld-Zurück-Garantie. Aber ich glaube, Dazu möchtest du uns jetzt ein bisschen was zeigen, Nahed.
Ja, Leo, lange Rede, kurzer Sinn, sage ich einmal. Schauen wir uns das Ganze einfach etwas live an. Ich glaube, wir haben sehr viele Live-Demos für Sie mitgebracht. Wir wollen, dass Sie das wirklich spüren bei uns hier. Und ich zeige Ihnen jetzt Office 365 in der Verwaltungskonsole, die Administrationskonsole. Die haben wir letztes Jahr schon ein bisschen vorgestellt, wer sich erinnern kann oder schon damit arbeitet. Es gibt für SharePoint eine eigene Verwaltungskonsole. Und das Ziel ist es, die neue Funktionalität dieser External Users, also hier entsprechend verwenden zu können. Ich klicke also hier in die Verwaltungskonsole von SharePoint Online und wir sehen hier die Website Sammlungen und wir wollen für alle unsere Sammlungen einmal den externen Zugriff vom Prinzip her mal aktivieren. Dazu bin ich jetzt in dieses Site Collection Management drinnen und da oben gibt es einen neuen Menüpunkt, wo ich in der Lage bin, eben externe Benutzer verwalten zu können. Ich bin in der Lage, also hier zu sagen, zuzulassen, das ist der erste Step, den Sie beachten müssen, wenn Sie also hier externe zulassen wollen. Ich habe das hier schon aktiviert, kann aber auf Speichern gehen und habe jetzt die Möglichkeit, pro Site Collection diese Funktionen auch zu nutzen. Dazu wechsle ich auf eine Site Collection, die der Leo und ich schon vorbereitet haben, für Sie auf den Big Day 2012, für unsere Session, das ist diese Website hier. Und der zweite Step für Sie, den Sie sich merken sollten, ist der, dass wir in den Site Collection Features die neue Funktion auch entsprechend freischalten sollten. Ja. Dazu gehen wir in den Website-Einstellungen. Dort gibt es eben das Feature der Website-Sammlungen oder Website-Sammlungs-Features, wie es also hier sehr schön übersetzt worden ist. Ja. Und habe hier die Möglichkeit, jetzt das Feature für Einladung externer Benutzer also hier zu entsprechend zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das Schöne ist, Microsoft hat beachtet, dass man das also pro Site Collection individuell aktivieren, aber auch deaktivieren kann, wenn das also zum Beispiel nicht gewünscht ist. Ich habe es hier schon aktiviert für Sie, damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren, gehe ich auch hier wieder zurück zur Startfläche und ja, Leo, du arbeitest bei Microsoft, ich arbeite bei Hatterhead. Wie schaut es aus, wenn ich dich jetzt da mitwirken lassen will auf unserer externen Projektplattform, sagen wir mal? Das ist relativ einfach. Ich klicke hier auf Website Aktionen, habe hier unten die Möglichkeit Website freigeben und kann jetzt hier einfach die Mailadresse vom Leo Faltus von Microsoft verwenden, um ihn hier einzuladen, obwohl ich dich eigentlich bei mir gar nicht angelegt habe. Und ich glaube, das ist das auch, das ist auch dieser Kernpunkt. Ja. Mhm. Ich klicke jetzt hier also quasi auf Freigeben und das System wird mich jetzt informieren, dass eine E-Mail an meinen lieben Kollegen Leo Faltus geschickt wird, der uns vielleicht jetzt die andere Seite kurz präsentieren möchte.
Ja, und die andere Seite ist schnell gezeigt und das E-Mail ist verblüffenderweise also schon längst bei mir eingelangt. Wir sehen das also hier auf dem Bildschirm. Also so sieht dann die Einladung aus. Ich müsste also nur noch den grünen Knopf klicken, Einladung annehmen und ich bin also voll in dem Extranet, das mir also der Nahed gerade freigegeben hat. Ja, und somit haben wir, glaube ich, recht schön zeigen können, wie schön die Zusammenarbeit ausschauen kann zwischen SharePoint Online im Extranet-Zugriff. Und somit würde ich sagen, tun wir gleich weiter. Nächster Schritt ist also quasi Office 365 Hybrid im Bereich Lync. Welche Integrationsszenarien haben wir hier? Und hier ist insbesondere die Telefonie-Integration interessant. Wir stellen uns einfach mal vor, ich habe mein Handy in der Hand oder ich sitze eben vor meinem Softphone, sprich vor meinem Notebook oder Desktop und ich möchte einen Anruf tätigen. Wie funktioniert das in Verbindung mit Lync Online? Der Anruf geht also mal zunächst in die Lync Online Cloud meiner eigenen Firma und geht somit also dann zu meinem Kollegen innerhalb meiner Firma zum Beispiel. Szenario 1. Szenario 2 wäre, der Anruf möge vielleicht gehen zu einem Kollegen in einer befreundeten Firma, wo eine sogenannte Federation errichtet ist. Wenn ich dich Nahed also anrufen möchte, dann geht das ganz leicht, weil wir ja eine Federation haben. Wir können eine Lync-to-Lync-Call machen, kostenfrei über IP und du würdest eben dann an deinem Softphone oder auf deinem mobilen Device, das übrigens Windows Phone sein kann und auch andere, darüber rede ich noch, den Anruf annehmen. Zukunftsmusik ist, das muss ich jetzt schon noch dazu sagen, das Szenario, wenn ich meinen Anruf tatsächlich in die weite Welt absetzen möchte, also in die PSTN-Welt, sei es ISDN oder SIP. Dazu werden wir noch brauchen einen Lync-On-Premise-Server, On-Premise wie gesagt, deswegen eben Hybrid-Szenario, in der Gateway-Rolle, über den dann genau genommen die Anrufe laufen, wenn ich hinaus telefonieren möchte, genauso wie wenn ich also über meine eigene Festnetztelefonienummer einen Anruf erhalten möchte. In diesem Szenario haben wir darüber hinaus noch die Möglichkeit, eben tatsächlich echte Tischgeräte diversester Formfaktoren zu verwenden. Das heißt also Tischgeräte, die über ein Patchkabel, über ein Ethernet-Protokoll quasi mit meinem Lynx-Server on-premise verbunden sind. Und somit habe ich den vollen Komfort, telefonieren zu können und Anrufe annehmen zu können, auch wenn ich zum Beispiel meinen Computer nicht hochgefahren habe und bei meinem Handy möglicherweise der Akku gerade leer ist. Ja, also das sind mal so die Szenarien, die wir also fahren werden. Wichtig noch die Timeline, der Punkt 3, also die Anrufe in die weite Telefonie-PSTN-Welt, wird circa Ende Kalenderjahr 2012 werden. Aber wir möchten das bei der Gelegenheit auch schon mal ganz vorsichtig ankündigen. Gut, wie sieht also jetzt diese Federation aus? Wie kann ich oder wie haben wir die Federation eingerichtet zwischen meiner Lynk Cloud und der Hatterhead Lynk Cloud? Das geht total einfach. In der Lynk Online Systemsteuerung gibt es eben einen Punkt externe Kommunikation und dort sehen wir jetzt mal beispielsweise, also die Hatterhead EU schon eingerichtet oder als generischen Platzhalter habe ich da jetzt mal hingeschrieben, firma.com. Wenn Sie also diesen entsprechenden Punkt klicken, um eben eine weitere Federation einzurichten, erscheint ein Dialogfenster, wo der SIP-Domainenname von Ihnen eingetragen wird und 10 Sekunden später haben Sie dann, wenn man so will, die Verbindung zu der Lynk-Wolke oder auch natürlich zu dem Lynk-On-Premise-Server Ihres Partnern, Kunden und Lieferanten mit dem Ergebnis, so wie Sie das hier unter Punkt 3 sehen, dass eben genau die Präsenzinformation und die Möglichkeit zu kommunizieren mit den Mitarbeitern unter den Partnern sofort aufscheint in dem Lynk-Client.
Das rockt wirklich, Leo, muss ich sagen.
Ja, genau, durchaus, ja. So funktioniert das, so soll es sein. Ne? Ja, okay, nächster Punkt. Volle Integration auch zwischen Microsoft SharePoint Online und zum Beispiel CRM Online. Wir haben ja natürlich dort eine Outlook-Integration. Wir können also CRM als Tool für Kundenmanagement, für den Vertriebler, der seine Produktivität steigern möchte, der einfach effizienter arbeiten möchte. Wir können also dieses Tool CRM Online aus der Cloud heraus verwenden im Browser, aber auch natürlich voll integriert in Outlook. Wir haben eine sehr schöne Lynk-Integration. Es gibt also einen Lynk-Client für CRM Online und wir haben eine recht schöne SharePoint-Integration, die ich also jetzt vielleicht auch kurz demonstrieren möchte, die mir nämlich ermöglicht, dass ich also in der Tat Dokumente, die ich zu einem Lead, die ich zu einer Opportunity, die ich zu einem Kontakt oder ähnliches speichern möchte, dass ich solche Dokumente in CRM Online ablege, aber in SharePoint scheinen sie auf und umgekehrt, ich kann sie in SharePoint ablegen und hier scheinen sie auf. Schritt 1 dazu ist also mal, dass ich also innerhalb von SharePoint mir anlege eine sogenannte List Component und das möchte ich also jetzt mal ganz kurz herzeigen, wie das so circa geht. Das ist also in den Webseiteneinstellungen ist das eine sogenannte Lösung, eine Solution und ganz Fernsehkoch habe ich das also hier schon vorbereitet. Diese CRM List Component ist also hier bereits sowohl hochgeladen wie auch aktiviert, was Sie daran erkennen, dass ich sie jetzt nur noch deaktivieren könnte. Das ist also mal der Punkt 1, den wir also hier vorbereiten müssen und Punkt 2 der Vorbereitung ist auch schnell erklärt. In CRM Online, um die Verbindung genau nach SharePoint eben zu errichten, gibt es eben in den Einstellungen einen Punkt, der heißt Dokumentenverwaltung. Und in diesen Dokumentenverwaltungseinstellungen, die Sie hier sehen, habe ich die Möglichkeit, genau den URL der Site, wo ich eben die entsprechenden Dokumente dann ablegen möchte von SharePoint, diesen URL hier anzugeben. Und das habe ich also auch ganz der Fernsehkoch hier schon vorbereitet. Und ich kann hier ankreuzen, welche Entitäten ich dann also genau genommen synchronisieren möchte mit SharePoint. Also Artikel, also zum Beispiel Angebote, also zum Beispiel Firmen oder Produkte oder Leads oder Verkaufs-Opportunities etc. Ich klicke also auf Weiter. In weiterer Folge werde ich noch gefragt, was ist eigentlich wirklich das verbindende Element zwischen SharePoint und CRM Online? Das lasse ich jetzt mal auf Firma. Ich klicke wieder auf Weiter. Und ganz ehrlich, weil ich das schon mal getan habe, bekomme ich jetzt hier bei Status bereits vorhanden, aber dadurch geht es etwas schneller. Sonst hätte ich da jetzt also eine Liste von fertig, 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 fertig bekommen und brauche das also jetzt wirklich nur noch beenden. Das war es im Wesentlichen gewesen, vorbereitungstechnisch. Wenn ich mich jetzt wirklich in die Rolle des Users versetze, der also im Vertrieb tätig ist und der jetzt vielleicht tatsächlich einen Lead generiert bei dem Kunden Joris Kaltz, dann ist das also schlicht und einfach sehr einfach dadurch möglich, dass wir also diesen Lead also einfach mal hier öffnen und dass wir also hier die verschiedenen Möglichkeiten nutzen, wie zum Beispiel eben auch einen Dokumenten-Upload in dem Zusammenhang. Ich werde, wenn ich das erste Mal mache, darauf aufmerksam gemacht, dass mir jetzt, wenn man so will, die entsprechende Infrastruktur auf dem SharePoint-Server, in dem Fall auf unserem SharePoint-Online-Server, also aufgebaut wird. Ich bestätige das mit OK. Wird ein paar Sekunden jetzt dauern. Und im nächsten Moment werde ich dann einfach ein Dokument hochladen oder hinzufügen, das ich mir also auch schon vorbereitet habe. Auch hier sehen wir schon, dass wir eigentlich nach SharePoint schauen. Ich klicke also auf Browse. Ich habe also hier vorbereitet, wenn es wahr ist, eine Ausschreibung, die ich also jetzt hier quasi für diesen Lead hinzufügen möchte. Ich bestätige mit OK. Und nach einer gewissen Nachdenkphase werden wir dieses Dokument hier in CRM Online sehen. Aber nicht nur eben in CRM Online, sondern auch in SharePoint, wo ich jetzt eben genau in meine Testumgebung gehe, die ich also gerade angezeigt habe und wo ich also Ihnen jetzt hier noch abschließend zeigen möchte, unter alle Webseiteninhalte anzeigen, dass mir eben tatsächlich eine Dokumentenbibliothek mit dem Namen Lead errichtet wurde. Und dort finden wir also die entsprechenden Dokumentenbibliotheken, zum Beispiel auch für eben den Kunden Joris Kals. Und die eben hochgeladene Ausschreibung haben wir in SharePoint also somit wiedergefunden. Ja, also somit haben wir, glaube ich, recht schön gesehen, wie also die Integration zwischen CRM Online und SharePoint Online recht elegant gelöst ist. Und somit möchte ich das nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Punkt 1 war, wir brauchen eine entsprechende List-Component, die wir nach SharePoint geladen haben. Wir brauchen gewisse Document-Management-Settings in CRM Online. Und drittens haben wir dann das Ergebnis des perfekten Syncs im Bereich Dokumentenmanagement zwischen CRM Online und SharePoint Online in unserem konkreten Fall.
Gut, und da sind wir schon beim Thema Business Connectivity Services. Leo, vielen Dank für die sehr beeindruckende Demo, wie wir also CRM mit SharePoint integrieren können. Und wir machen gleich mit Integration weiter. Die Business Connectivity Services hatten ja so ihr Problem beim Launch von Office 365. Und wie man die kleine Dame also hier zitieren kann. Und dann kam die böse Cloud und nahm uns die Business Connectivity Services weg. Ja. Seit November, glaube ich, letzten Jahres gibt es also ein entsprechendes Service-Update, wo diese Funktionalität jetzt auch in Office 365 nachentwickelt worden ist und auch entsprechend integriert worden ist. Und man sieht, wie die Funktionalitäten der On-Premise-Systeme langsam Step-by-Step in die Office 365-Wolke wandern. Ich möchte aber die Chance noch nutzen, Ihnen ganz kurz auch die Business Connectivity noch einmal zu zeigen. Wir haben das im Jahr 2010, wir zwei, Leo, glaube ich, bei unserem SharePoint 2010 Vortrag damals auch präsentiert. Wir haben unten im grünen Bereich, was Sie auf der PowerPoint jetzt gerade sehen, die Line of Business Applikationen, wie zum Beispiel ein SAP, wie vielleicht ein Oracle oder auch die Power Dynamics Produkte von Microsoft, ja, wo wir in der Lage sind, über diese Web Services Schnittstelle einen External Content Type Richtung SharePoint Online und Office 365 anzulegen, der diese Datenfelder einfach auf einen Content Type entsprechend mappt und den ich dann in einer SharePoint-Liste oder als Spalte in einer SharePoint-Liste wiederverwenden kann. Ja. Oh yeah. Darüber hinaus, ja, das rockt wirklich extrem, darüber hinaus geht das dann auch weiter Richtung der Client-Integration, wobei alles, was Sie hier blau in dieser Wolke sehen, das ist aktuell in dieser Release verfügbar und schauen wir uns einmal kurz diese Funktionalitäten an. Was ist enthalten? Natürlich die Business Connectivity Services für External Lists oder externe Listen. Wir haben die Möglichkeit, externe Datenkolumnen, also eine Spalte entsprechend über die Business Connectivity Services abzurufen und zu verwenden und natürlich über ein Windows Communication Foundation Web Service auf Daten von einer externen Line of Business Applikation entsprechend zuzugreifen und natürlich sind wir in der Lage, auch Accounts zu mappen, um eine Single Sign-On Experience auch in die Line of Business Applikation zur Verfügung zu stellen und dieses Feature kennen wir von SharePoint sehr gut, das Secure Store Service, das uns also hier entsprechend unterstützt. Einschränkungen gibt es natürlich auch noch. Wir haben noch nicht die Integration in die Suche, dass wir also die Felder finden können. Die Profile-Page in BCS geht vielleicht auch noch nicht. Auch die Client-Integration in Word, Excel, PowerPoint ist noch nicht ready, wird aber voraussichtlich auch demnächst da sein. Und solche Dinge wie zertifikatsbasierte Authentifizierung oder auch die Claims-Authentication, um mit einer anderen ID sich entsprechend anmelden zu können. Ja, dass Sie trotzdem ein Gefühl bekommen, welche Power zwischen Business Connectivity Services also herrscht, ja, haben wir uns auch eine kleine Demo vorbereitet. Die kleine Demo ist eigentlich eine große Demo, deswegen das wollen wir
Highlight
sie noch...
Das Highlight des Tages nennen wir die Dinge doch beim Namen.
Nahheit. Das ist definitiv das Highlight heute, neben deiner CRM-Demo natürlich. Wir wollen uns ganz kurz diese PowerPoint noch einmal anschauen. Wir sehen rechts unten SQL Azure, wo wir also Daten hosten wollen in unserer Demo. Wir haben dann Windows Azure, wo wir ein gehostetes Webservice entwickeln und hochladen werden, das uns die Daten über ein Windows Communication Foundation Webservice bereitstellt und auf das wir über Office 365 BCS Komponente zugreifen und die Daten in einer Liste sichtbar machen und über Office 365 SharePoint Online entsprechend weiterverarbeiten können. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zu der heißen Demo der Business Connectivity Services, ein neues Feature von Office 365. Und ich möchte gleich anfangen mit Microsoft oder mit Windows Azure, mit der Windows Azure Plattform. Wir sehen also hier sehr schön die Verwaltungskonsole von Windows Azure. Windows Azure ist ja Cloud-basierend, somit alles im Web. Ja. Sehr gute Übersicht, die wir hier sehen. Aber bleiben wir beim Thema. Das erste ist, wir wollen eine Datenbank nutzen auf Basis von SQL Azure, der auch online gehostet ist. Ich kann also hier in meiner Konsole Datenbanken generieren. Hier am Beispiel einer SQL-Datenbank. Man sieht die hier. Man muss Firewall-Regeln einrichten, wenn man das administrieren will. Diese SQL-Datenbank ist auch ganz wichtig, damit nicht jeder von jeder IP meine Administrationstools also hier von SQL verwenden kann. Und wir haben hier eine Datenbank, die heißt Hathead BCS Demo. Ja. Ich habe auch die SQL Azure schon vorbereitet. Oh, das erinnert mich ja gewaltig an den Metro-Style. Also auch hier hat Microsoft...
Das ist Metro-Style.
Genau, das ist Metro-Style. Ja. Mhm. Im Endeffekt ähnlich wie bei Windows 8, die Tiles im Metro-Style auch hier sehr schön in der SQL-Oberfläche von SQL Azure, gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir übrigens auch bei der Xbox extrem gut, diese Tile-Infrastruktur dort. Wenn wir uns also hier bei der Datenbank einloggen wollen, sehen wir, dass es eine Tabelle gibt, Kunden, und dort sind unsere Kunden angelegt. Ich klicke hier mal auf Bearbeiten und schauen wir uns einmal die Struktur dieser Datenbank an. Wir haben also einen eindeutigen Identifier, einen Vorname, Nachname und Firma, und schauen wir uns die Daten dahinter kurz an. Da gibt es also solche Dinge wie der Elvis Presluft, der also hier verfügbar gestellt
ein
ist.
Ein echter Rocker.
Ein echter Rocker, einer unserer Kunden.
Nicht solche Weicheier wie wir.
Genau. Wir wollen jetzt versuchen, einfach diese Daten in einen Webservice zu bekommen. Dazu müssen wir etwas programmieren. Und das habe ich auch schon vorbereitet. Wir haben also hier Visual Studio in der Web Developer Express Edition, die kostenlose Edition. Und wir haben hier unseren Service Code reinprogrammiert. Wir sehen, dass dieser Service Code nicht allzu mächtig ist, also keine Angst vor Coden. Ja. Wir sehen aber auch, das ist sehr schön, dass es also hier ein Get Customers gibt, ein Get Customer. Wir haben die Möglichkeit, dieses Datenmodell von Azure hier reinzubringen und eben über dieses Webservice dann bereitzustellen. Wenn wir die Programmierung abgeschlossen haben, sind wir in der Lage, ein sogenanntes Package zu erstellen. Das sehen wir hier sehr schön, Leo, wo ich draufklicken kann. Und ich kann jetzt ein Package für die Microsoft Cloud oder für ein lokales Service bereitstellen. Also lokal, wenn wir es on-premise hosten wollen, und Cloud, wenn wir es in Windows Azure hosten wollen, ein gehosteter Dienst sozusagen. Ich verwende Cloud und dann klickt man auf Packaging und dann wird dieses Package generiert, nämlich ein Package-File und ein sogenanntes Configuration-File. Auch das habe ich in weiser Voraussicht schon vorbereitet, da das etwas länger dauert. Und wir schauen uns das einfach kurz an. Hier sind diese zwei Files und jetzt geht es darum, diese zwei Files in die Windows Azure Cloud zu laden, dass wir dort in der Lage sind, diesen Dienst einfach zu verwenden und der sich von SQL Azure einfach einmal die Daten holt. Auch das ist relativ einfach zu realisieren. Dazu wechsle ich wieder in die sogenannte Verwaltungskonsole von Windows Azure und habe also dort die Möglichkeit, unter gehostete Dienste, hier, weil du also entsprechend erkennen kannst, und dort können wir diesen gehosteten Dienst entsprechend hochladen. Man gibt also hier die Namen an, kann eine Region auswählen, wo das gehostet sein soll, zum Beispiel in Europa im Rechenzentrum, und haben dort die Möglichkeit, jetzt dieses Paket entsprechend hochzuladen. Ja. Dort gibt man dieses Package-File an, das ich zuerst erstellt habe, oder auch dann als zweites dieses Konfigurations-File. Ich habe das also hier in der Demo-Unterlagen also entsprechend vorbereitet, wo wir also in der Lage sind, also hier jetzt diese Files anzuklicken und entsprechend in Azure hochzuladen. Das gleiche macht man dann mit dem Konfigurationsfile, das ist dieses hier, klickt auf OK und dann wird mir im Hintergrund eine Hyper-V-Maschine generiert, ein IIS, mein Webservice hochgeladen, und es ist so schön, dass ich mich darum nicht kümmern muss. Mhm. Denn das macht Azure für mich. Ja. Und ich klicke also, wenn ich das generiert habe, kommt also hier dann dieses gehostete Service. Wir sehen, dass das unter HatterheadCloudApp.net läuft, ja, und kann jetzt auf dieses Service auch entsprechend zugreifen. Ich habe das schon vorbereitet hier, das ist also die gleiche URL mit dem Service, das wir gerade gemeinsam entwickelt haben, und sehe es hier also die Schnittstelle, und auf diese Schnittstelle kann ich jetzt mit Office 365 und den Business Connectivity Services sehr schön zugreifen. Ja. Wenn ich mir die Schnittstelle hier im Detail noch einmal kurz anschauen möchte, ich klicke also auf diesen Link drauf und sehe, dass da wieder mein Get Customers und mein Get Customer da ist, also der Beweis, dass das der gleiche Source Code ist, sozusagen, oder die Webservice Schnittstelle. Und jetzt geht es ins Eingemachte, dass wir genau diese Schnittstelle einfach nutzen wollen, um diese Daten in Office 365 darzustellen. Heißer Tipp, gut aufpassen, denn auch über das bin ich gestolpert, und es wäre mir sehr recht, wenn Sie dort also nicht allzu viel Zeit verlieren. Ja. Das Erste, was Sie machen müssen, ist, Sie müssen in den Business Connectivity Services in Office 365 einmal ein Recht vergeben, dass jemand überhaupt so eine externe List und solche Funktionen nutzen darf. Ja. Das heißt, ich gehe in die Verwaltungskonsole von SharePoint, die wir schon sehr gut kennen, nehme ich mal an. Ja. Und dort gibt es eben diese neue Funktion Business Data Connectivity. Wer sich fragt, warum das da Data Connectivity heißt, das frage ich mich auch. Und da heißt es wieder Business Connectivity. Man ist sich da nicht so einig, aber es ist immer das Gleiche gemeint. Ja. Ich klicke also hier auf die Business Connectivity Services und habe hier oben die Möglichkeit, Berechtigungen zu vergeben, wer überhaupt sowas anlegen darf. Und man sieht, das ist der nahe Tatterhead, der das jetzt aktuell darf. Ich kann da oben einen User eingeben, ihn auflösen und ihm die Rechte geben. Und dann sind wir so weit, dass wir eigentlich schon mit unseren wohlbekannten Tools wie SharePoint Designer und so weiter unseren External Content Type basteln können. Und das tun wir jetzt auch. Das heißt, ich gehe wieder zurück, relativ simpel, jetzt auf unsere Oberfläche, Leo, jetzt sind wir schon auf der Oberfläche und sind in der Lage, also hier jetzt einmal den SharePoint Designer heraus direkt zu starten. Das mache ich auch. Ich klicke also hier auf SharePoint Designer, was zur Folge hat, dass der SharePoint Designer also entsprechend geöffnet wird. Das dauert ein bisschen. Geben wir ihm noch etwas Zeit.
Jetzt.
Genau. Gut Ding braucht Weile manchmal. Man sieht, dass wir also hier live arbeiten. Und das Erste, was ich gefragt werde, ist Username, Passwort. Ich gebe meinen Usernamen ein von meiner Domain. Und das Geniale ist, das Passwort brauche ich ihm nicht eingeben. Wir haben ja ADFS. Und hier sehen Sie es mal live im Einsatz, wie wir es bei der Hatterhead verwenden. Ich kann mich hier jetzt über die Hatterhead EU quasi anmelden, ohne mein Passwort eingeben zu müssen. SharePoint Designer connectet sich jetzt zu meiner Website, holt sich alle Daten. Und über den SharePoint Designer kann man sehr einfach einen External Content Type entsprechend anlegen. Dazu gehen wir auch auf externe Inhaltstypen oder Content Types. Ich klicke hier drauf, er interagiert noch einmal mit dem Office 365 Website im Hintergrund und habe jetzt da oben im schönen Ribbon die Möglichkeit, einen externen Inhaltstyp entsprechend anzulegen. Ich nenne den auch einmal einfach Kundendaten. Das ist das, was wir uns holen wollen, und habe jetzt die Möglichkeit, eine Datenquelle zu definieren. Als Datenquelle kann ich mir auswählen ein Windows Communication Foundation Service. Oh ja, das haben wir schon bereits entwickelt. Ich klicke hier also entsprechend drauf, klicke auf OK, und wer sich die URL gemerkt hat, sehr schön, ich habe mir es nicht gemerkt, aber ich habe es im Zwischenspeicher. Ich hole mir also hier die entsprechende URL raus. Was ich aber gerade sehe, ist, es ist nicht die konkrete richtige URL. Da fehlt hinten noch der Parameter WSDL. Den tippe ich jetzt noch schnell dazu. Und habe die Möglichkeit, jetzt hier diesen Service-Endpunkt zu nehmen. Dort nehmen wir das WSDL einfach wieder weg und ich fahre mit der entsprechenden Authentifizierung, mit der ich authentifiziert bin. Könnte man auch Secure Store Service nehmen und so weiter. Klick auf OK und das System versucht jetzt auf dieses gehostete Windows Azure Service zuzugreifen und mir die Methoden, die dieses Service bereitstellt, in den SharePoint Designer zu laden, wo ich dann die entsprechenden Vorgänge für den External Content Type generieren kann oder muss, bevor ich ihn dann auch tatsächlich in der Oberfläche sehr schön verwenden kann. Ja. Wir werden gleich die entsprechende URL hier dann noch einmal sehen, sofern ich mich nicht vertippt habe. Aber es wird sich gleich weisen. Da ist sie auch schon und habe jetzt hier schon unsere Methoden drinnen. Wir haben also die zwei Methoden, die altbekannten GetCustomers und GuestCustomer. Ich klicke auf GetCustomers und sage, ich möchte den Vorgang für Liste lesen definieren. Das macht man so bei einem Content-Type. Ja. Und ein schöner Wizard leitet mich hier durch. Also ich klicke mal auf Weiter, Dann klickt man gleich noch einmal auf Weiter. Ich kann hier jetzt die ID als Identifier definieren. Sagt die Filter, das Feld Firma soll schreibgeschützt sein. Wir wollen nichts zurückschreiben. Würde auch gehen natürlich. Ich will, dass das in der Auswahl angezeigt wird. Das gleiche beim Feld Nachname und beim Feld Vorname entsprechend. Ich klicke dann auf Beenden und wir werden sehen, dass dieser Vorgang schon generiert ist. SharePoint Designer sagt mir, wir brauchen noch einen zweiten Vorgang, um eben eine Column abzudecken. Das nennt sich dann Get Customer, um ein Element zu lesen eben. Den Vorgang generieren wir uns auch gemeinsam. Da klicke ich auch drauf, klicke wieder auf Weiter, der Wizard ist wieder da. Die Customer ID soll ein zugeordneter Bezeichner sein. Dann klicke ich wieder auf Weiter und definiere die ID als Identifier und habe die Möglichkeit, hier wieder einmal zu sagen, Nachname, Vorname und so weiter sollen schreibgeschützt sein, dass es also eben nicht editierbar ist. Klicke auf Beenden und der zweite Vorgang ist fertig und wie Sie sehen, SharePoint Designer sagt auch, es ist alles okay und wir können das Ganze jetzt entsprechend speichern. Wenn ich das speichere, wird es jetzt in die Business Connectivity Services geladen. Ich klicke also auf Speichern und parallel dazu können wir uns jetzt auf diese Business Connectivity connecten. Wir sehen, dass da jetzt aktuell nichts drinnen ist, wo wir vorher waren. Ich mache jetzt einen Refresh und je nachdem, wie schnell der SharePoint Designer ist im Hintergrund, sollte da demnächst also unsere Kundendatenliste entsprechend auftauchen. Da sind sie auch schon. Also die Schnittstelle Richtung Azure ist geschaffen. Ob es wirklich funktioniert, wissen wir nicht, aber klickt man einfach einmal drauf. Dann müssten wir schon die Datenquellen von SQL Azure sehen. Das tun wir auch. Sehr schön realisiert. Und jetzt, Leo, sind wir so weit, dass wir die Daten auch sichtbar machen können in der Oberfläche. Und das kann jeder End-User eigentlich machen. Und dass das auch wirklich so ist, das wollen wir auch noch kurz live zeigen. Dazu gehe ich wieder auf meine Webseite zurück und habe jetzt hier in diesem schönen User-Interface die Möglichkeit, eine externe Liste zu generieren auf Basis dieser Business Connectivity Services. Über dieses schöne Silverlight-Plugin bin ich in der Lage, ein List-Element zu generieren vom Typ externe Liste. Ich klicke auf Erstellen. Der Computer fragt mich, wie der Name dieser Liste sein soll. Ich nenne den einfach Kundendaten aus SQL Azure, weil von dort kommen sie ja mal, und habe unten schon die Möglichkeit, einen externen Inhaltstyp oder Content Type zu verwenden, den wir ja soeben gemeinsam generiert haben. Ich klicke also hier auf diese Schaltfläche, habe hier von unserer Cloud App diese Kundendateninhaltstyp, klicke auf OK und bestätige ihm, dass er die Liste darauf erstellen soll und wir werden jetzt dann hoffentlich gleich sehen oder fast 1000% sicher.
Elvis Presluft.
Elvis Presluft nun auch in SharePoint Online mit Office 365 und da ist er auch schon. Die entsprechenden Daten sind also hier entsprechend da. Da wäre der Herr Presluft. Das ist also die Möglichkeit, eine Liste darzustellen. Ich möchte auch zeigen, wie man eine Kolumne noch darstellen kann, wenn es einmal eingerichtet ist. Wir klicken auf Aufgaben. Das ist also eine Aufgabenliste, die ich entsprechend vorbereitet habe, wo ich die Möglichkeit habe, jetzt eine entsprechende Spalte hinzuzufügen. Das wollen wir auch kurz noch gemeinsam machen. Ich klicke hier auf Einstellungen, Listeinstellungen, gehe auf die Spaltenfunktion und möchte eine weitere Spalte erstellen. Und diese Spalte soll der Kundenname sein, der von SQL Azure kommt, also eine externe Datenquelle wieder anzuspeisen. Und auch hier habe ich wieder meinen Content Type drinnen, den ich mir sehr schön auswählen kann, auf OK klicken kann. Und ich sehe jetzt hier schon meine Felder und kann das auch als Spalte in der Aufgabenliste verarbeiten. Also relativ rund die ganze Sache, wie man sehen kann. Ne? Mhm. Leo, vielleicht hast du noch Fragen dazu? Ich weiß nicht.
Ich bin schwer beeindruckt. Ich bin ja fast erschlagen.
Ist doch
so viel Kompetenz. Aber fragen würde ich mich schon, geht das eigentlich alles auch ohne SQL Azure? Geht das auch irgendwie direkter?
Ja. Das ist eine sehr gute Frage, wie ich finde, weil sehr viele glauben immer, ich muss jetzt SQL Azure oder Windows Azure verwenden. Es geht natürlich auch ohne, mit einem eigenen gehosteten Service auf On-Premise oder irgendein öffentliches zu verwenden. Ich zeige es dir einfach ganz kurz, Leo. Ich gehe hier auf ein öffentliches Webservice, das ich schon vorbereitet habe, das jeder verwenden darf auf dieser Welt. Ich habe hier also dieses Service drinnen, da kann man draufklicken. Man sieht also wieder diese URL mit diesem WSDL dahinter und das Service wird sich jetzt gleich melden mit der Schnittstelle und diese URL kann ich dafür verwenden, um wieder mit dem SharePoint Designer hier eine entsprechende Datenquelle aufzubauen. Also das war meine alte Datenquelle und jetzt ist es gleich wie vorher. Ich sage einfach Verbindung hinzufügen und habe die Möglichkeit hier oben jetzt diese Verbindung entsprechend zu starten. Den WSDL-Parameter nehmen wir wieder weg. Ich klicke auf OK und das Ding connectet sich jetzt auf dieses Public Web Service, das nicht in SQL Azure läuft und auch nicht in der Cloud von Microsoft, sondern eines ein öffentliches ist oder eben ein auf On-Premise gehostetes. Service, das wir also entsprechend verwenden können. Ja. Es dauert jetzt ein bisschen, bis er das Service kontaktiert hat, und dann sehen wir auch die Methoden von diesem Service auch gleich hier. Geben wir ihm noch ein paar Sekunden, sollte es länger dauern, machen wir einfach mit dem Vortrag weiter. Also de facto ist es komplett gleich. Sobald Sie einen Soap-Service haben, können wir die Daten über SharePoint Designer griffbereit für Office 365 darstellen. Mhm. Ja, da hat er einen Fehler in der URL, da habe ich mich wahrscheinlich vertippt, ja, oder der Service ist gerade nicht verfügbar, aber genauso sollte es funktionieren, dass wir eben dann auf diese Daten zugreifen. Ich würde vorschlagen, Leo, machen wir mit der Demo weiter,
okay, und
schauen, dass wir in der Zeit bleiben.
Mhm. Jawohl. Also, was wir, glaube ich, sehr schön gesehen haben, waren die Business Connectivity Services, die also ermöglichen, dass also aus SharePoint Online heraus zugegriffen wird, lesend und schreibend auf externe Content Types. Und ich glaube, das haben wir wirklich überzeugend gesehen. Nächster Punkt ist also die Mobil-Device-Integration. Hier möchte ich also ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass wir mit natürlich mit unseren Windows Phone 7 die Möglichkeit haben, SharePoint Online auch hier in das Windows Phone zu integrieren, Dokumente offline zu nehmen, insbesondere auch OneNote, also hier also zu verwenden, das beispielsweise auch auf SharePoint für gemeinsame Nutzung liegen kann, gemeinsame Notizbücher. Wichtig aber natürlich auch die Lync-Integration in Windows Phone 7, aber auch in Nicht-Windows Phone Devices, wie zum Beispiel Android, iPhone oder BlackBerry. Was das Stichwort BlackBerry betrifft, möchte ich natürlich hier schon auch noch kurz erwähnen, dass die BlackBerry-Anbindung seit Januar für Office 365 verfügbar ist. Alle Personal Information Manager Funktionen enthalten sind. Die Einrichtung werde ich gleich kurz andeuten. Wichtig noch die Information, es ist kostenfrei. Wichtig auch, diese Prozedur, die ich Ihnen jetzt zeige, ist also nur für BlackBerrys nötig. Hier müssen wir aber bitte genau in der Office 365 Admin-Konsole diesen Hyperlink klicken, den ich hier eingerahmt habe. Was wir in weiterer Folge dann bekommen, ist die Möglichkeit, den BlackBerry-Dienst zu enablen, und müssen es eigentlich nur noch mit OK bestätigen. Die Folge ist, dass wir in unserer Admin-Konsole dann einen neuen Bereich haben, wo wir also dann in weiterer Folge tatsächlich also neue BlackBerry-Devices eben hinzufügen können, bestehende Devices wegnehmen könnten, diese Devices verwalten könnten, wipen könnten, Passwort-Resets durchführen könnten oder ähnliches.
Gut, kommen wir zur anderen Welt, nämlich die von Apple, und wir wollen auch hier die Integration zeigen. Microsoft, und das finde ich wirklich super, dass Microsoft für die Apple-Welt die entsprechenden Apps entwickelt hat für Lync und Co. Was Sie hier auf der entsprechenden PowerPoint sehen, ist eben Lync für Mac, um auf iOS X, also entsprechend ebenfalls mit Microsoft Office 365 und Lync Online entsprechend arbeiten zu können. Was Sie ganz rechts sehen auf der PowerPoint, ist die iPhone-Integration, auch aus dem Hause Microsoft, die Lync-Integration zum Beispiel, und ich habe ein paar Beispiele hier noch von Third-Party-Applikationen, um das iPhone auch sehr schön neben Lync Online auch in SharePoint Online entsprechend zu integrieren. Und dann in der Mitte das neue iPad. Wie schaut es da aus mit der Integration? Selbstverständlich hat Microsoft auch hier eine sehr, sehr gute Integration in die Online-Services-Welt. Wir sehen also hier den App Store von Apple, wo man also einfach Lync eingibt und von der Microsoft Corporation das Lync-Tool findet, das man also entsprechend installieren kann. Oder eben für die SharePoint-Integration gibt es diverse Tools, die die Hatterhead also hier bei zahlreichen Kunden implementiert. Mir ist wichtig einfach zu erwähnen, wir haben uns sehr stark spezialisiert auf die Integration von Apple mit Microsoft Welt, ist mir auch besonders wichtig, dass wir also hier alle Devices sehr gut integrieren können. Hier, Leo, siehst du sehr schön die ADFS-Integration am iPad, die wir heute auch schon ein bisschen live gesehen haben, und natürlich dann der Zugriff auf Dokumente und Informationen, die auf einem SharePoint Online entsprechend gehostet sind. Also so viel zu den Mobile Devices und den Integrationen auch von anderen Herstellern.
Und das Ganze willst du uns jetzt, das nächste Thema, pardon, ist natürlich jetzt Content Management mit Office 365. Und hier haben wir also, wenn man so will, ein schönes Beispiel mitgebracht, die Homepage des Polo Club Schloss Ebreichsdorf, wo ihr von der Hatterhead Productivity Solutions also, glaube ich, recht schön umgesetzt habt, was mit Office 365 im Bereich des Content, des Web Content Managements möglich ist. Diese Webpage kann natürlich jederzeit von Ihnen auch, liebe Zuschauer, unter www.poloclub.at eingesehen werden. Die Möglichkeiten und die Grenzen, darüber möchtest du uns jetzt noch was sagen.
Ja, also es ist so, dass das Web Content Management ein sehr einfaches ist, aber auch wirklich für den KMU-Markt wirklich gedacht ist. Das bedeutet, dass jeder hier die Homepage also eigentlich verwalten können soll, sage ich einmal. Ja. Das, was mir besonders taugt, ist der Ribbon-Komfort. Also es ist zu bedienen wie ein Office-Client-Produkt, Word, Excel, PowerPoint. Und das, was ich super finde persönlich, ist, dass wir sehr viele Branchenszenarien also integriert haben für KMU-Branchen, wie zum Beispiel für eine Buchhandlung, ja, oder für ein Computergeschäft, ja, das vielleicht nicht allzu groß ist und einen einfachen Website-Auftritt benötigt. Ich habe übrigens für das Monitor-Magazin auch einen Artikel dazu geschrieben, den ich unten als Link also auch mitgegeben habe, wer also hier mehr Informationen haben will. Ja. Was vielleicht jetzt nicht so gut ist, ist, wer also peppige Grafik verwendet, will, wie wir es beim Polo Club verwendet haben, dass die Website auch wirklich schön was gleich schaut und auch individuell angepasst ist. Dazu benötigen wir erstens einmal einen Designer, einen Grafiker, wir haben eine eigene Grafikabteilung, die sowas erledigen könnte und natürlich ein entsprechendes CSS-Know-how, also Stylesheet-Know-how ist ganz, ganz wichtig, um das Office 365 so umzubiegen, dass das auch wirklich individuell ausschaut. Und das ist das, dass ich sage, es ist kein High-End-CMS, aber für KMUs und kleinere Betriebe, also mehr als ausreichend. Und auch hier wieder, Leo, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde vorschlagen, gehen wir auch hier ganz kurz in eine entsprechende Live-Demo, um Ihnen das Web-Content-Management von Microsoft Office 365 einfach ein bisschen näher zu bringen. Ne? Ich möchte, danke fürs Umschalten, das rockt wirklich hier.
Ein Wahnsinn, das rollt.
Ich überlege mir gerade, also das ist also diese Website hier, die ist komplett in Office 365 gehostet, jeder von Ihnen kann drauf surfen. Und wir haben also hier die Website, wir haben verschiedene Funktionen, wie wir zum Beispiel also hier Bing integrieren können, die Funktionalitäten von Bing haben und auch viele andere Funktionalitäten, wie zum Beispiel Slideshow-Webparts, wo sich also die Bilder entsprechend ändern, also ohne wirklich was programmieren zu müssen. Also Sie sehen also, dass das also schon sehr ausgereift ist. Wo wir aber sicher was machen müssen, ist in dem ganzen Umfeld, bis das einmal rennt, dass das also wirklich nach was Schönem aussieht. Ja. Und auch da habe ich vorbereitet eine Live-Demo, dass wir uns das Web-Content-Management dahinter auch etwas ansehen können. Ja. Ich gehe hier auf die Administrationsstartseite. Das ist übrigens jetzt ein P1-Plan für kleine Unternehmen. Zuerst waren wir in der E-Plan-Konsole drin. Der Unterschied ist, dass wir hier zum Beispiel die Funktion Website also hier haben und auch sehen. Und ich bin jetzt in der Lage, also die Polo Club Website über dieses Web-Content-Management zu bearbeiten. Ich klicke also hier auf Website bearbeiten. Es kommt das Content-Management, das auf SharePoint Online basierend ist, aber auch entsprechend abgespeckt ist. Und wir sehen hier die ganzen Webseiten, die also hier verfügbar gestellt worden sind. Ich gehe auf die Startseite vom Polo Club Schloss Ebrechtsdorf. Ja. Auch vielen Dank hier, dass Sie uns das also für Demozwecke zur Verfügung stellen. Ja. Ich klicke also hier auf das Content Management und wie man sieht, habe ich oben diesen schönen Ribbon-Komfort. Ich habe hier jetzt diese entsprechenden Zonen, ich habe hier eine Tabelle drinnen und so weiter und bin in der Lage, also hier jetzt verschiedene Funktionen auch zu nutzen. Da oben gibt es also die verschiedensten Gadgets, die man also entsprechend nutzen kann, wie Karten, Anfahrtsbeschreibungen, Videos, Bildschirmpräsentationen, die man hier also als sogenannte Webparts oder Komponenten in dieses Content Management einpflegen kann. Also sehr brauchbar, würde ich einmal sagen. Natürlich, wer ein hochwertiges Design haben will, kann also mit Stylesheets arbeiten, das habe ich zuerst schon erwähnt. Man kann hier mal reinschauen. Damit Sie verstehen, was ich meine, dass man sich da schon ein bisschen auskennen sollte, zeige ich Ihnen einmal ganz kurz, wie so ein Stylesheet ausschauen könnte. Das ist jenes vom Polo Club, was wir also hier entwickelt haben. Ich scrolle mal ganz rauf, also es definiert Hintergrundfarben, wo die Bilder sein sollen als Beispiel und vieles mehr, dass die Website wirklich so ausschaut wie bei Polo Club Schloss Ebrechtsdorf. Ja. Mhm. Was ganz wichtig ist und was mir ein sehr persönliches Anliegen ist, wer viel mit Tabellen arbeiten will, soll es vielleicht nicht unbedingt über das Web-Content-Management machen, außer er möchte sich die Finger brechen und ich glaube, das ist schon etwas, wo wir vielleicht andere Tools verwenden sollten, so ehrlich möchte ich sein. Es gibt aber ein sehr bekanntes Tool, das Sie alle bedienen können und das heißt Microsoft Word und ich möchte Ihnen einen kleinen Tipp geben. Gehen Sie einfach in Word, basteln Sie sich zum Beispiel diese schöne Tabelle. Das ist viel einfacher als in dem Web Content Management. Ich kann diese Tabelle dann einfach markieren, tue sie mit Copy-Paste in diesen Zwischenspeicher hinein und habe die Möglichkeit, also hier direkt online das entsprechend einzufügen und wie Sie sehen, schaut die Tabelle dann entsprechend aus. Der Computer rendert es dann natürlich um und dargestellt wird es wieder richtig natürlich. Aber mir ist wichtig, auch ein bisschen zu zeigen, einen Trick, wie man hier sehr einfach und gut arbeiten kann. Und das war schon vom Web Content Management. Und wer jetzt sagt, das Office 365 ist zu schwach für eine schöne Website, sollte einfach Polo Club verwenden und sich eines Besseren zu überzeugen.
Ja, danke, Nahed. Was Web Content Management aus dem Hause Microsoft betrifft, möchte ich natürlich schon auch noch erwähnen, wir haben da ein Tool, das dort fortsetzt, wo Web Content Management mit Office 365 aufhört, nämlich SharePoint 2010 für Internet-Sites. Was also ein High-End-Tool ist und also wirklich leistungsstarke Webauftritte ermöglicht. Beispiele sind Ferrari, VolvoCars.com, Swiss oder ähnliche, wie soll ich sagen, Global Players, die also hier auf SharePoint 2010 für Internet-Sites setzen. Bitte, ein URL ist mir in dem Zusammenhang wichtig, den wir hier auf der Folie auch haben, www.wssdemo.com, wo Sie also noch weitere Beispiele zum Leistungsumfang von SharePoint 2010 für Internet-Sites, also andere Firmen, die auf SharePoint 2010 für Internet-Sites setzen, sehen können. Zielgruppe eindeutig der Enterprise-Markt, aber für KMUs oder EPUs ist also absolut genau sehr gut geeignet, das, was uns der Nahed gerade gezeigt hat, nämlich Office 365 Web Content Management. Gut, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie es fast geschafft. Sie befinden sich in der Zielgeraden dieser Veranstaltung. Ich denke, wir haben Ihnen einiges heute zeigen können aus dem Bereich der Architektur und der Integration von Office 365 in On-Premise-Welten oder andere Lösungen oder Produkte. Ich darf noch mal ganz kurz vielleicht daran erinnern, wie ich gezeigt habe, die Integration von CRM Online nach SharePoint oder SharePoint Online. Ich darf vielleicht nochmal erinnern daran, wie Nahed sehr schön und ausführlich dargestellt hat, die Business Connectivity Services, die uns also ermöglichen, dass wir in Office 365 SharePoint-Seiten also tatsächlich externe Content-Types oder externen Content darstellen können, verarbeiten können, wieder zurückspeichern können, wiederverwertbar. Das ist ja, glaube ich, ein Stichwort, das in dem Zusammenhang immer auch wichtig ist. Der Aufwand, den der Nahed einmal getrieben hat, ist dann also bei vielen Gelegenheiten in SharePoint also nutzbar und das macht es, glaube ich, insbesondere so wertvoll.
Ich glaube, es zeigt auch sehr gut, dass wir Sie als IT-Pros unbedingt nach wie vor benötigen. Auch wenn das Thema Cloud ein sehr großes ist und auch ein viel diskutiertes, muss ich ganz offen sagen, braucht man technisch gut fundiertes Wissen, um sowas entsprechend aufzubauen, auch wenn es dann einfach geht, ist doch die Komplexität von den IT-Pros wirklich gefragt. Ja. Und da nutzen sie die Cloud, um auch IT-Pro-Themen mit ein bisschen Development zu mischen, weil ich bin der Meinung, es ändert sich zwar das Hosting vielleicht, ja, aber die Intelligenz und die Kompetenz von IT-Pros ist nach wie vor mega gefragt.
Einfach ja, am Markt, absolut, ja. Absolut. Ja, und abschließendes Highlight war, glaube ich, das, was wir Ihnen im Bereich von Web Content Management mit Office 365 gezeigt haben. Also www.poloclub.at ist, glaube ich, ein wunderbares Beispiel über die, was die Leistungsfähigkeit vom Web Content Management bereits in Office 365 zeigt. Aber darüber hinaus darf ich vielleicht nochmal erinnern an eben auch genau SharePoint 2010 für Internet Sites. Wenn Sie das alles, was wir also Ihnen heute gezeigt haben, durchspielen wollen, es gibt Office 365 Virtual Labs für IT-Pros, wo Sie also das, also wenn man so will, vorgefertigt im Web finden, eine Demonstrationsumgebung, auf deren Basis Sie also diese Dinge und noch mehr durchspielen können und selbst Wissen aufbauen können in den Themenbereichen, die wir Ihnen heute gezeigt haben.
Gut, dann bleibt mir noch übrig, ein bisschen über unsere Firma noch zu sprechen. Die Hardhat Productivity Solutions ist ein zweifach Gold-zertifizierter Partner. Wir haben auch 8 Silber-Zertifizierungen und bieten also in 4 Bereichen Lösungen an. Das eine ist eben Collaboration and Communication, wir also hier SharePoint Online, Lync Online und Exchange Online sehen. Natürlich auch diese Online-Cloud-Services wie Windows Azure und SQL Azure, mit denen sich die Hardhat sehr intensiv beschäftigt und auch hier Frontliner spielt am Markt. Ja. Und natürlich die Themen Infrastructure und Messaging, denn auch da in gerade Hybrid-Szenarien brauchen wir also hier die Integrationsszenarien, aber auch für Exchange On-Premise oder SharePoint On-Premise und wie die Produkte alle heißen. Ein besonders Zuckerl der Hardhat ist sicher die Hardhat Must-Haves für SharePoint oder die Must-Haves für Office 365, wo wir zahlreiche Produkte oder Add-ons für SharePoint und SharePoint Online also hier bereitstellen können unter dem Brand eben Must-Haves und natürlich das, die schöne Integration von anderen Anbietern wie Apple in die Integration der Microsoft-Welt ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist. Ja. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was an Werbung noch rausboxen, sage ich einmal. Sie haben die Möglichkeit, kostenlose Workshops von der HTI zu haben, die HTI Headcaddy Workshops, ja, wo wir offen und ehrlich kommunizieren, was geht oder wo es Einschränkungen geht, wie diese Hybridwelt also hier sehr gut zusammenarbeitet. Kommen Sie einfach an den HTI Bitwalker Stand oder kommen Sie zu den Bitwalkers, die also hier entsprechend Informationen für Sie bereithalten, um eben kostenlos Workshops für On-Premise oder Online-Lösungen von Microsoft zu haben. Und wer kommt, kann auch noch was gewinnen. Wir haben einen Gutschein für die A1 Speed World, mehrere Gutscheine. Ich glaube, das ist gute Power für die IT-Pros vorbereitet. Und wer rockige Musik hören will, kann das natürlich auch mit einem Apple iPod Nano, ein zweiter Preis. Kommen Sie zum Stand, informieren Sie sich und mir bleibt nur noch übrig, auf unserem Innovation-Blog hinzuweisen. Unter www.office365blog.at kommunizieren wir, seitdem es Office 365 gibt, was es auch kann. Unsere Demos, unsere Informationen, die wir auch hier heute präsentiert haben, wollen wir also hier und dort auch entsprechend näher bringen. Und ich übergebe einfach das Schlusswort an den Leo, der vielleicht auch den Partnerblog noch kurz vorstellen möchte.
Ja, danke also Nahed. www.partnerblog.at, ganz wichtige Schnittstelle zu uns in der Microsoft Partnergruppe, wo wir also alles, was Neues, was Aktuelles, was rockt und was rollt, publizieren, um Sie also immer auf dem Laufenden zu halten. Unsere Partnerwelt, aber selbstverständlich auch insbesondere unsere technische Community. Verwenden Sie also www.partnerblog.at parallel zu www.office365blog.at. In diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Nahed hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Let's rock.
Let's rock again next year, maybe.
Yes, man. Here we are.